Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Wir lernen fürs Leben im besten Fall, doch über finanzielle Bildung, da lernen wir recht wenig. Finanzen, Börse, Steuern, all diese Themen spielen eigentlich in der Schule erstmal gar keine Rolle. Mein heutiger Gast, der hat mit zwei Co-Autoren ein Buch geschrieben, der Crashkurs fürs Leben. Und da geht es genau um diese Bildung. Bei mir ist Lorenzo Wienicke. Du bist auch der Co-Gründer der Initiative Wirtschaftliche Jugendbildung und setzt dich sehr für die Bildung ein, hast auch noch einen Podcast. Also erstmal herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ja, sehr, sehr gerne. Wenn wir erstmal vielleicht vorne anfangen, wie siehst du denn die finanzielle Bildung an Schulen und Hochschulen in Deutschland?
Die ist schlecht. Wir beginnen den Zukunftstag, unseren Projekttag an den Schulen, immer damit, dass wir den Schülerinnen und Schülern erstmal so erzählen, wie ist eigentlich der Stand. Zuerst fragen wir die, wie viel von euch teilen dieses Zitat, ich habe keine Ahnung von Steuermiete und Versicherung, aber ich kann eine Gedichtsanalyse in 4 Sprachen und die sollen dann mal die Hand heben. Und der ganze Raum, inklusive Lehrkräfte, hebt meistens die Hand. Und dann, wenn man sich Studien anschaut, die Schufa-Studie sagt, 4 von 5 Schülerinnen und Schülern verlassen die Schule, ohne dort vernünftiges Wissen zu haben. Das ist ein Riesenproblem und es geht ja weiter. In der Schule lernt man es nicht, zu Hause lernen sie meistens nicht. Die Deutschen sind ein Volk, leider auch im Verhältnis zum Beispiel England, Amerika ist ganz anders, die einfach die Augen vor Finanzen verschließen. Das sieht man in der Aktionärsquote etc. Das heißt, ich würde sagen, die Bilanz ist schlecht.
Ich erinnere mich so bei mir, ich glaube, ich hatte dann das erste Konto, weiß nicht, vielleicht mit 13, 14 irgendwann, meine Eltern für mich eröffnet. Ab wann sollte man sich dann vielleicht mit Geld beschäftigen?
Es hat ja verschiedene Ebenen. Also das, was wir bei den Zukunftstagen machen, das richtet sich so an Abschlussjahrgänge, also 16, 17, 18, weil unser Fokus schon auch klar auf den Kapitalmarkt ist, warum es so wichtig ist, eben sich hiermit auseinanderzusetzen, warum es so viele Vorteile bringt und warum vielleicht auch so eine Angst nicht gerechtfertigt ist. Gleichzeitig finde ich aber, dass Finanzbildung eigentlich im Kindesalter anfängt. Ich glaube, das größte Problem, das wir haben, ist dieses Vorurteil, über Geld redet man nicht. Und ich finde, man kann ganz ehrlich schon mit kleinen Kindern, vielleicht nicht im Grundschulalter, aber 10 Jahre alt, darüber reden, wie funktioniert das eigentlich, dass man irgendwie Geld braucht, um sein Leben zu finanzieren. Sparen, dass man irgendwie was zurücklegen sollte, das kann man, glaube ich, nicht früh genug anfangen zu vermitteln.
Was ich immer öfter auch mitbekomme, ist, dass junge Leute, sagen wir mal, versucht sind, einzukaufen online, weil sie da auf Ratenzahlungen klicken können und dann haben sie das an der Backe und der erste Kredit ist vielleicht nicht so schlimm, aber dann will man vielleicht noch und noch was und am Ende hat man dann 5, 6 Kredite und steckt in der Schuldenfalle. Passiert sowas immer häufiger?
Voll. Wir haben extra in unserem Buch und auch bei den Projekttagen entschieden, dass wir das Thema Überschuldung ganz präsent mit reinpacken, weil das etwas ist, was immer schlimmer wird. Wir haben immer mehr verschuldete Jugendliche in dieser Zielgruppe, über die wir uns vor allen Dingen Gedanken machen und das liegt genau daran, was du sagst. Wir haben diese Pay-Later-Angebote, heute kaufen, morgen bezahlen, Hashtag Klarna-Schulden auf Instagram, wo es fast irgendwie cool wird, was ja pervers ist, eigentlich Schulden zu machen. Und das wirkt vielleicht am Anfang lustig, aber spätestens dann, und da sind dann auch die Verknüpfungen zum Thema erste eigene Wohnung zum Beispiel, was wir auch behandeln, wenn man eine schlechte Schufa hat und dann keine Wohnung mehr bekommt oder irgendwie später mal ein Haus finanzieren möchte und der Bankberater sagt, ey, mit dieser Bonität wird es schwierig, dann wird aus diesem vermeintlichen Spaß, Hashtag Klarna-Schulden, ein echter Albtraum und das muss verhindert werden.
Ja, absolut. Das ist auf jeden Fall kein Thema, wo man sich irgendwie einen Spaß draus machen kann. Was im vergangenen Jahr der Fall war, wir haben ja durch Corona gesehen, dass viele Leute an die Börse gekommen sind, viele neue Anleger. Wir haben über 12 Millionen Aktionäre in Deutschland. Im vergangenen Jahr sind aber viele, gerade junge Leute, weg von der Börse gegangen. Gut eine 500.000 weniger. Meine Interpretation ist, die sind zu Corona eingestiegen, haben einen Aufwärtstrend mitgenommen, aber als es dann doch deutlicher schwankte, haben die Verluste gemacht und sind dann eben mit einem blauen Auge da aus dem Markt gegangen. Wie findet man denn vielleicht für junge Anleger den Einstieg an der Börse?
Ich glaube, indem man ihnen wirklich erklärt, was ist das Handwerkszeug. Mein Lieblingsbörsenbuch ist ja immer noch Intelligent Investor, also, weil ich finde, das ist so die Grundlage von dem, was man muss verstehen, was ist der Unterschied zwischen Investition und Spekulation. Als wir angefangen haben, war es so, dass auch viele junge Leute gar nichts mit Finanzen an Hut hatten. Und dann kam die Corona-Zeit und dann kam so diese Trading-Apps auf und gerade auch in Amerika war das ja krass, GameStop-Aktie hebeln und so weiter, was jetzt ja auch wieder so ein bisschen losgeht. Und dann wurde das Feuer gefacht. Und unsere Arbeit hat sich dann verändert, indem wir nicht mehr so das Interesse geweckt haben, sondern indem wir ganz nüchtern erklärt haben, was ist der Unterschied zwischen Investition und Spekulation. Ich glaube, das ist das, was man jungen Menschen vermitteln muss, dass das eine ist, fangt früh an, dass das andere ist, die Börse ist nichts, wo man durch Zockerei schnell Geld verdient, dann kann man auch ins Casino gehen, sondern es kommt darauf an, dabei zu bleiben und wenn man lange im Markt ist und breit diversifiziert ist und die Grundregeln beachtet und einfach vernünftig investiert, dann ist das was Gutes. Und ich glaube, das müssen wir jetzt wieder ein bisschen schaffen, dass wir auch die Faszination für dieses langfristige Anlegen wecken und nicht für das kurzfristige Zocken nur.
Welche Anlageklassen oder Finanzprodukte sind denn vielleicht für Anfänger sinnvoll?
Ja, ich glaube, bevor man sich über die Anlageklasse Gedanken macht, muss man erstmal einen Schritt früher anfangen. Wir sagen, es ist dieses klassische Treppenmodell, erstmal Schulden abbezahlen, Nummer eins. Dann Nummer zwei, dafür sorgen, dass man ein Girokonto hat, was zu einem passt. Wir nennen das finanzieller Werkzeugkoffer im Buch. Also Girokonto, was passt, was vielleicht günstig ist, dann Notgroschen. Weil was bringt es ein, wenn man irgendwie alles in Aktien steckt, die man eben halten sollte und dann irgendwie die Waschmaschine kaputt geht. Das heißt dann Notgroschen, 3 bis 6 Monatsgehälter und dann investieren. Und dann, in was man investiert, ist ehrlicherweise relativ egal. Kostengünstig, breit diversifiziert, am besten irgendein ETF. Welcher das genau ist, macht im Endeffekt wenig Unterschied. Es ist viel wichtiger, dass man frühzeitig anfängt.
Und dann eher die Hausbank oder ein Neo-Broker, der vielleicht günstiger ist?
Das kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ich glaube, der entscheidende Faktor ist schon, dass man Kosten spart. Deswegen, ich bin auch niemand, der sagt per se, aktive Fonds sind falsch. Ich habe zum Beispiel in meinem eigenen Portfolio eine gute Mischung aus ETFs und aktiven Fonds. Aber ich würde sagen, wenn man anfängt als junger Mensch und wenig investiert, dann sollte man probieren, Kosten zu drücken. Und deswegen ist man, glaube ich, in der Regel mit einem ETF und mit einem günstigen Online-Broker gut dabei. Und trotzdem unterschreiben wir auch im Buch, das gleiche ist ja beim Girokonto. Man hat natürlich bei einer Direktbank bessere Konditionen. Aber wenn man so viel Sorge davor hat, keinen Berater vor Ort zu haben, ist es vielleicht manchmal besser, ein bisschen weniger Zinsen und ein bisschen mehr zu bezahlen bei der lokalen Sparkasse oder Volksbank und dafür aber wenigstens zu starten. Ich glaube, das muss man sich einfach fragen, wo bin ich mutig genug, um den ersten Schritt zu gehen.
Dann gibt es das große Thema Versicherungen und ja. Im Prinzip gibt es ja für alles irgendeine Versicherung. Welche brauche ich denn wirklich?
Ja, Juri, der das Kapitel Versicherung von unserem Team geschrieben hat, hat gesagt, du musst beim Versicherungseinkauf es genauso machen wie beim Einkaufen im Supermarkt. Wenn du hungrig einkaufen gehst, wird es meistens nicht gut. Deswegen schreibst du dir eine Versicherungsliste und das ist das ganz Wichtigste. Geh niemals zum Berater, ohne zu wissen, was du brauchst, weil sonst verkauft er dir mehr, als du brauchst. Ganz viele Leute sind überversichert. Was man braucht, ist eine Haftpflichtversicherung, kostet wenig und die Schaden und den Schadensfall kann man sich in der Regel nicht leisten. Das ist ja die Maxime, versicher das, wo du den Schadensfall nicht leisten kannst. Das Zweite, was man auf jeden Fall auch machen sollte, ist natürlich eine Pflichtversicherung. Wenn du Kfz hast, brauchst du eine Kfz-Versicherung. Auslandskrankenversicherung ist auch so eine Sache. Und natürlich, wenn man jung ist, Berufsunfähigkeitsversicherung, weil das große Risiko ist die Arbeitskraft. Und deswegen sagen wir Haftpflicht, Berufsunfähigkeit, wenn du viel reist, Auslandskrankenversicherung. Und dann bist du eigentlich bei den Versicherungen, die nicht Pflichtversicherungen sind, top aufgestellt.
Wie finde ich da so den richtigen Anbieter?
Vergleichen. Es gibt ganz viele Online-Vergleichsportale. Wir arbeiten viel mit Finanzamt zusammen, weil die gemeinnützigen Charakter haben. Da kann man auf die verschiedenen Vergleiche gehen. Man kann aber auch zum Alternativanbieter gehen. Check24 und so ist sicherlich auch nicht schlecht. Das heißt, einfach schauen, vergleichen und ein gutes Angebot. Und bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ist es tatsächlich so, dass das so komplex ist, dass man meistens einen Berater braucht und das nicht einfach online abschließen kann. Aber da ist wichtig, man kann die Berufsunfähigkeitsversicherung beim Berater kaufen. Das heißt aber nicht, dass man sich von denen dann auch alle anderen Versicherungen verkaufen muss, sondern einfach zielgerichtet einkaufen.
Nächstes großes Thema, Steuern.
Ja.
Nicht das Lieblingsthema von den meisten. Wer mehr als 11.600 Euro in Deutschland verdient, der muss dann Steuern zahlen. Was heißt das dann für junge Leute, die vielleicht noch gar nicht so ein großes Einkommen haben?
Naja, erstmal ist ja die Situation, wie du schon gesagt hast, man muss erst Steuern zahlen ab 11.600 Euro. Ich habe damals den Fall gehabt, wir beginnen jedes Kapitel im Buch immer mit so einer Anekdote. Meine Anekdote war, ich wollte unbedingt nach Amerika. Ich hatte Sehnsucht nach New York. Ich glaube, das geht hier vielen so. Und habe deswegen bei uns im Mercedes-Werk in Kassel Nachtschichten geschoben im Sommer, was richtig anstrengend war. Und es ging voll viel ans Finanzamt. Und es lag daran, dass die Freibeträge nicht richtig verbucht waren. Klar, dass ich in der falschen Steuerklasse war. Und dann kam ein Freund und hat gesagt, mach doch mal eine vereinfachte Einkommensteuererklärung. Und habe ich plötzlich mit einer Stunde Arbeit 1.200 Euro zurückbekommen, weil ich eben nur diesen Freibetrag war. Und das war für mich natürlich, also das hat den Helikopterflug in New York locker bezahlt. So, deswegen das Nummer eins, Einkommensteuererklärung abgeben, wenn man unter den Freibeträgen ist. Schauen, ob man richtig in den Steuerklassen drin ist. Und sonst ist es schon so, dass man einfach schaut, jeder hat die Pflicht, Steuern zu zahlen, aber jeder hat auch das Recht, Steuern zu sparen. Schaut in das Buch, geht mit offenen Augen durchs Leben, bewahrt Belege auf, hier kann man bei der Zweitausbildung zum Beispiel, wenn man die macht, dann nachher absetzen. Und man sollte wirklich darauf achten, sich damit auseinanderzusetzen, dass man am Ende auch nur das wirklich bezahlt, was man auch bezahlen muss.
Und unterm Strich muss man sagen, diese ganze Finanzwelt, man muss keine Angst vor ihr haben.
Voll. Das ist, glaube ich, der allergrößte Schlüssel. Wir haben immer bei den Zukunftstagen und auch im Buch dieses Bild von dem Marienkäfer, der auf dem Rücken liegt. Die meisten Menschen, das zeigen auch viele Studien, sind nicht am Kapitalmarkt investiert oder setzen sich nicht mit Finanzen auseinander, weil sie die Komplexität massiv überschätzen. Eigentlich ist es gar nicht so komplex. Wir probieren mit dem Buch den Marienkäfer wieder auf die Beine zu setzen und zu zeigen, machen statt meckern, fang einfach an. Am Ende ist derjenige, der früh anfängt, meistens besser dran als derjenige, der irgendwie Angst hat, was falsch zu machen.
sagt Lorenzo Wienicke, der Autor vom Buch Crashkurs fürs Leben und ein Co-Gründer der Initiative Wirtschaftliche Jugendbildung. Vielen Dank, dass du heute hier an der Frankfurter Börse warst.
Danke für dein Gespräch und eure coole Arbeit.
Danke dir und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute, bis bald.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.